Willkommen zur Sendung und zum Podcast der Digitalen Agenda der Stadt Ulm. Das ist die zweite Folge des Podcasts der Digitalen Agenda und heute zu Gast im Studio ist Kai Weinmüller. Er ist Vorstand vom Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und er wird heute diese Sendung zusammen mit uns gestalten. Hallo erstmal. Kai Weinmüller ist, wie gesagt, Vorstand beim UNW, ist das richtig?
Richtig.
Genau, und da geht es um das Handlungsfeld Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Und da gibt es auch noch ein paar Projekte, die wir nachher besprechen werden, wie ganz spannende Sachen wie Balkonphotovoltaik, Hochbeete, essbare Stadt, Klimasensoren und um die wird es heute gehen. Genau, und jetzt erst einmal die Frage, Kai, was machst du genau?
Also ich bin zum einen mal Mitglied des Vorstands vom UNW, also stellvertretender Vorsitzender. Und vielleicht kurz ein paar Worte zum UNW, diesem Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Uns gibt es seit über 25 Jahren. Wir beschäftigen uns mit nachhaltiger Entwicklung in der Region Ulm und setzen eben sehr viele ganz konkrete Projekte um. Mitglieder von uns sind Unternehmen, sind Bürger, sind Institutionen. Und wir schauen halt, dass wir möglichst mit diesen Mitgliedsgruppen, die wir haben, ganz konkrete Projekte umsetzen. Und ein weiteres Standbein von uns ist, wir beteiligen uns sehr gerne an Forschungsprojekten. Und an eins dieser Forschungsprojekte eben ist momentan diese Zukunftskommune Baden-Württemberg, wo wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm, der digitalen Agenda, eben dieses Handlungsfeld betreuen.
Ist denn digitale Agenda, also das Wort digital und Digitalisierung, passt es denn zur Nachhaltigkeit? Wie geht das zusammen?
Eine sehr gute und spannende Frage. Aus unserer Sicht passt es sehr gut zusammen. Dieses Projekt Zukunftskommune Baden-Württemberg hatte genau diese Fragestellung. Also wir fragen uns ja, wie kann man denn Digitalität in den Alltag mit reinbringen, um dadurch eben Nachhaltigkeit zu fördern, das den Anwendern näher zu bringen und dadurch eben auch wirklich einen Mehrwert zu generieren. Und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, in dem Projektgebiet Eselsberg diese Sachen einfach auszuprobieren. Also wir sehen das Ganze durchaus auch als Pilotprojekte, wo wir einfach sagen, wir haben jetzt mal die Möglichkeit, Ideen, die wir haben, gemeinsam mit Menschen vor Ort mal auszuprobieren, eventuell auch zu verändern, mal gucken, wie die Wirkung ist und dann das Ganze auch zu hinterfragen, um dann zu sehen, bringt es was, müssen wir es ändern. Und eben bringen wir die Sachen dann zusammen, das Thema Digitalität und Nachhaltigkeit.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, ihr habt dann irgendwelche Ideen. Da frage ich mich dann so, ja, wie kommen die denn zustande? Wie arbeitet denn der UNW? Er ist ja als Verein organisiert. Trefft ihr euch regelmäßig und dann sitzt ihr zusammen und denkt euch was aus? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das eine ist ja der UNW, das andere war die Zukunft der Kommune, wo wir momentan machen. Der UNW selber, wir haben aus allen Richtungen Mitglieder, die sehr viele neue, gute Ideen auch mit reinbringen. Ja, wir haben sehr viele Wirkungsfelder mit Unternehmen, wie gesagt, viel. Wir schauen, wie ist der wissenschaftliche Stand. Beim UNW selber gibt es Sitzungen im Vorstand. Wir haben öffentliche Veranstaltungen, wo wir durchaus dann auch neue Ideen dann bekommen. Bei der Zukunftskommune selber, das ist ja ein sehr nutzerzentriertes Projekt, wo ja eigentlich auch der Bürger, der Nutzer im Vordergrund steht, gab es zu Beginn des Projektes eine Ideenwerkstatt, wo wir mit Bürgern zusammen dann eben die Ideen erarbeitet haben.
Und so seid ihr denn da auch zusammengekommen mit der Zukunftsstadt? Über solch eine Ideenwerkstatt oder?
Zukunftskommune, das war eigentlich schon im Vorfeld, weil es war eigentlich so, dass es gibt ja verschiedene Handlungsfelder in diesem Projekt. Also es gibt ja Gesellschaft, es gibt Handel, ja, es gibt eine Datenplattform und es gibt eben dieses spezielle Handlungsfeld Umwelt und Energie. Und da war es einfach so, dass die Stadt Ulm da eigentlich einen kompetenten Partner gesucht hat. Und da wir mit der Stadt Ulm auch, ich sag mal, sehr eng verbunden sind, hat es uns gefreut, dass wir gefragt wurden, ob wir als Nachhaltigkeit-Experten, so nenne ich uns jetzt einfach mal, dieses Handlungsfeld übernehmen wollen.
Also das heißt, die Stadt hat da auch gezielt zivilgesellschaftliche Partner gesucht.
Genau. Das war so.
Das ist ja dann auch wichtig bei dem Projekt, weil das, die digitale Agenda soll ja, wie gesagt, den Bürger nutzen. Und dann muss ja auch die Stadt irgendwo wissen, was will der Bürger, was nutzt ihm dann. Und das finde ich also bei solchen Projekten auch einen ganz spannenden Aspekt, wo ich denke, man muss das den Leuten auch öfters sagen, dass nicht die Stadt von oben herab irgendwas beschließt, sondern dass sie die Bürger auch fragt und dass die Bürger sich auch beteiligen können. Und deswegen auch nochmal die Frage, können denn andere Leute jetzt gerade, wenn du gesagt hast, da am Eselsberg seid ihr aktiv, Mitglied werden im Verein und darüber auch mitgestalten?
Also Mitglied im Verein werden kann ja jeder, ne? Das, klar, also wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Ja, wir sehen uns auch so ein bisschen als der Think Tank, als Aktionsplattform, als Netzwerk. Ja, also wir schauen ja auch, dass die Idee der Nachhaltigkeit möglichst viel in möglichst über viele Multiplikatoren in Gesellschaftsebenen reingeht. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir Bürger, Firmen, Politiker drin haben, ja, in Institutionen, dann die Hochschulen. Ja, also Mitglied werden kann bei uns jeder. Wie gesagt, das Projekt Zukunft der Kommune wäre jetzt eben speziell in diesem Gebiet Eselsberg, ja, wo wir eben dann mit Eselsbergern, ich nenne mal die wo wir eben dann mit Eselsbergern zusammen eben diese Projekte umsetzen.
Okay, und dann gucken wir uns doch die Projekte mal genauer an, was ihr da mit den Eselsbergern zusammen macht. Also speziell im Bereich Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Das sind die Projekte, die ich vorher aufgezählt habe, oder? Die Balkonphotovoltaik, die smarten Hochbeete, die essbare Stadt. Oder gibt es noch mehr?
Das vierte, genau, also diese drei, stimmt, genau. Mhm. Das vierte war Klimasensoren. Mhm. Und ein fünftes Projekt war noch in Zusammenarbeit mit der EBU haben wir jetzt umgesetzt, wo wir mal visualisieren einen Füllstandsgrad von Häckselplätzen. Das war noch so ein fünftes Projekt.
Okay, genau. Da kommen wir dann nachher auch noch drauf. Also dann geht's mal los. Was ist denn genau unter Balkonphotovoltaik zu verstehen?
Die Idee, die hinter dem Projekt steht, Balkonphotovoltaik, war folgende. Wir sind ja hier mit unserem Projekt, sage ich mal, mitten in der Stadt Ulm. Das heißt, wir haben sehr viele Mietshäuser, ja, sehr viele große Mietshäuser, sehr viele Mieter, die meistens keine eigenen Dachflächen für Photovoltaik zur Verfügung haben. Ja. Also war natürlich die Idee von uns in der ganzen Debatte, momentan Fridays for Future, Klimawandel, Klimaschutz, was kann der Einzelne dazu beitragen, CO2, ja, war für uns die Frage oder auch die Frage an die Bürger, was könnt denn ihr, wenn ihr Mieter in einer Wohnung seid, was könnt denn ihr in dem Bereich erneuerbare Energien machen? Und dann kamen wir auf die Idee dieser sogenannten Balkonphotovoltaik, weil wenn ich jetzt kein eigenes Haus habe und kein eigenes Dach, ich aber trotzdem gerne selber Strom erzeugen will, kann ich mir eben eine sogenannte Balkonphotovoltaikanlage an meinem Balkon anbringen. Das bedeutet eigentlich ganz einfach gesagt, dass ich zwei Module nehme, die haben zusammen 600 Watt, bring die oder lass die an meinem Balkon anbringen und kann dann der Strom, der, wenn die Sonne scheint, direkt da erzeugt wird, auch sofort nutzen. Das war die Idee, die hinter dem Projekt steckt.
Ist das denn so einfach? Also mit Module sind Solarmodule gemeint.
Genau.
Und das sind die blauen Dinger, die man sonst auf den Dächern sieht. Und das heißt, man fordert eigentlich die Mieter in Mietwohnungen auf, Solarmodule an ihren Balkonen zu befestigen. Ist das denn so einfach? Können die da einfach was ranmachen? Oder die müssen doch erstmal ihre Vermieter fragen?
Genau. Also ganz so einfach ist es nicht. Der Teufel steckt immer im Detail, wie man es so schön sagt. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ja, das kommt erstmal darauf an, eben gehört mir die Wohnung selber. Es kann ja auch sein, ich habe eine Wohnung in einem größeren Haus, wo ich nur einen Balkon habe. Gibt es einen Eigentümer? Wer ist der Eigentümer? Dann vielleicht auch ein bisschen drauf gucken, wie ist die Ausrichtung vom Balkon? Bin ich jetzt gerade auf einer Nord-, Süd-, oder Westseite? Ne? Ja, dann muss ich sicherlich den Eigentümer fragen, klar, ob der was dagegen hat. Wir haben bisher drei Pilotstandorte mit drei großen Wohnungsbaugesellschaften und hatten da hinsichtlich gar kein Problem, weil aus unserer Sicht wirkt so ein modernes, schönes, innovatives Modul trägt eher zu einer Verschönerung des Balkones bei, als wenn ich jetzt einfach nur einen Balkon habe. Ja, es gibt auch schöne Balkone, schon mit Farben oder so, aber viele sind halt so Betonbalkone, wo halt einfach dann so eine Platte drauf ist. Und wenn man dann so ein schönes Modul hinmacht, das ja auch durchaus innovativ und toll aussieht und mir sehr viel Nutzen bringt, denke ich, bringt es auch einen gewissen Mehrwert mit. Ja, aber man muss sicherlich auch ein bisschen gucken bei der Installation. Also wir empfehlen immer, einen Fachbetrieb mit reinzunehmen, also einen Elektriker oder einen Isolateur, der auch das Ganze fachmännisch anschließt. Also was so ein bisschen in der Vergangenheit gemacht wurde, ich kaufe mir selber ein Modul, stecke das ein, also das, da gibt es so einen Fachbegriff, dieses Plug-in-PV, dass ich einfach einen Stecker habe und stecke das ein, ne? Kann man machen, ist aber nicht unbedingt unser Weg. Und wir haben eben Projektmittel, stellen auch die Technik zur Verfügung und bauen die auch mit Projektmitteln ein, dann ist das Ziel von uns, einen rechtlich sauberen Weg zu finden und hinterher eine Blaupause zu machen oder zu haben für andere Leute, die sich gerne sowas bauen wollen. Dass sie einfach wissen, auf die Punkte muss ich aufpassen, ja, die Modulhersteller sind vielleicht gut, ja, der Elektriker kann das, die Kabel muss ich so legen, ich muss die Stecker nehmen, ja, dass das Ganze ein bisschen auch fachlich dementsprechend ausgeführt wird.
Und der Haken muss so und so dick sein, damit das Ding nicht runterfällt.
Das ist auch ein guter Punkt, was Sie ansprechen. Genau, das war jetzt bei uns im Projekt auch so, dass es natürlich Standardhalterungen im Markt gibt. Ja? Also ich kann theoretisch ins Internet gehen und kaufe mir irgend so eine Halterung. Wie gesagt, die Details sind dann oft vor Ort ein bisschen anders. Wir haben dann schon festgestellt, das sind alles die Erfahrungswerte, die wir jetzt eben damit einbringen, ja, dass jeder Balkon ist anders. Ja, und es gibt vielleicht auch dann verschiedene Brüstungen, verschiedene Halterungen, ja, verschiedene Plattenarten, wo ich nicht durchbohren darf oder sowas.
Das kann ja auch Denkmalschutz geben.
Denkmalschutz gibt es auch, das wäre dann eine ganz andere Sache wieder, ja, wo dann die Stadt Ulm eben Einspruch erheben würde.
Aber das heißt, ihr habt da quasi das Know-how und ihr tragt das Know-how zusammen. Und wenn jemand sowas machen will und sich daran beteiligen will, dann geht er am besten einfach mal zuerst zum Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung oder zur digitalen Agenda und fragt nach, wie man das am besten macht.
Genau, und am besten wartet er vielleicht noch, ist immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, ein bisschen warten noch, aber wir sind momentan, wir bauen die und installieren die momentan, ja, und melden die auch dann bei den Stadtwerken an. Den Meldeprozess, den müssen wir auch noch klären. Ja, wir hätten gerne ein vereinfachtes Verfahren, dass einfach man die Module sehr schnell ohne größeren Aufwand anmelden kann. Geht momentan auch noch nicht, ja. Das heißt, wir exerzieren das mal den ganzen Weg durch, würden den dann beschreiben und wären dann in den nächsten Monaten mal so weit, dass wir wirklich auch eine richtige schriftliche Empfehlung geben könnten, wie man vorgeht. Momentan sind wir eben in der Versuchsphase.
Das wäre gerade eben noch meine letzte Frage zu dem Thema gewesen, die mich dann auch als Ingenieur so ein bisschen interessiert. Ich kenne das noch aus ganz von der Anfangszeit, wo die Stromversorgung der Bürger aufkam, dass die Windmühlen nicht ans Netz angeschlossen werden konnten. Und heute ist das dann wirklich so weit, dass ich mir selber ein Modul ins Netz anschließen kann und das macht dann nicht, also das Netz erkennt dann, wo ich Strom reinliefere, statt dass ich Strom verbrauche, oder wie ist das? Also dazu braucht man denn die Freischaltung bei der SWU.
Genau. Also der Zähler muss in diese beide Richtungen zählen können, wobei es im Endeffekt so ist, sie speisen einfach in das öffentliche Stromnetz. Also sie speisen ja in ihr Hausnetz ein und somit verbrauchen sie Strom, sucht sich immer den kürzesten Weg. Das heißt, der Strom, der erzeugt wird, den verbrauchen sie sofort in ihrer Wohnung, sofern der an Stromverbrauch anfällt. Ja? Also es ist relativ simpel. Sie stecken das quasi eine Steckdose an. Der Strom, der erzeugt wird, wurde über den Wechselrichter umgewandelt, eingespeist und Sie verbrauchen den mit Ihrem ganzen Standby-Strom, den Sie schon dann dementsprechend haben. Und was für uns dann nur so eine, die Digitalisierung, ne, wäre dann für uns dann so eine Geschichte, wir haben dann auch dementsprechende Messungen, wir wollen auch gerne messen, wie viel Strom wird erzeugt, wie viel Strom wird sofort verbraucht, wie viel quasi speise ich ein, ja, und dann ein bisschen mal später in den nächsten Schritten wäre dann das Optimum, dass ich sage, ich verbrauche dann meinen meisten Strom, wenn die Sonne scheint. weil dann habe ich dezentrale Stromerzeugung, muss aus dem Netz keinen Strombezug machen. Ja? Und wenn ich dann mal mein Profil so ein bisschen kenne, wann brauche ich viel, wann brauche ich wenig Strom, dann wäre das so in der nahen Zukunft, was bei größeren Häusern auch schon gemacht wird, dass ich beispielsweise sage, heute Mittag scheint die Sonne, also mache ich meine Waschmaschine an. Weil dann muss ich den Strom nicht kaufen, sondern erzeugt ihn direkt vom Balkon weg. Ah, das wäre so die Vision, toll, die wir haben.
Und wie geht dann die digitale Erfassung? Das heißt, das muss dann auch über Funk oder so das Modul mitteilen, wie viel es jetzt gerade erzeugt, oder kann ich das wirklich dann bei jedem messen?
Genau. Also wir haben momentan vor, dass wir per Funk, also es gibt dann oben dieses LoRaWAN-Netz auch, das wir auch im ganzen Projekt mit bedienen, und so eine ähnliche Funktechnik, also es ist keine Technik, die über Internet geht oder über Mobilfunk, sondern ganz niedrigschwelliger Funk, ja, da werden dann einfach die Nutzerdaten übertragen an eine Schnittstelle, und das Ganze wird im Internet dann auf einer Seite visualisiert, wo jeder Nutzer auf sein eigenes geschütztes Konto zugreifen kann und seinen Stromverbrauch ganz schön in einer Stromkurve sieht. Ja. Und für uns dann wiederum wäre dann die Möglichkeit, dass wir mal alle Anlagen mal zusammenfassen, ja, Datenschutzrechte, das mal aufbereiten, das können ja, das quasi keine Nutzernamen da sind, aber dann könnte man mal die Unterschiede sehen auch, ne? Also die Balkone und die Verbraucher, und dann eben dementsprechend auch einen Rückschluss ziehen, wo macht es denn am meisten Sinn und wie wäre denn eine Verhaltensänderung dann auch wirklich möglich und machbar und sinnvoll.
So, wir sehen hier schon also an dem ersten spannenden Projekt, dass das ganz viele neue Felder öffnet, die dann bis auch in sowas wie Sozialverhalten dann reingeht, wo es dann Empfehlungen gibt, und das man sieht, da sind mit der Digitalisierung Dinge unterwegs, die dann viele neue Zukunftstüren öffnen. Das nächste Projekt hören wir nach dem kleinen Musikstück und dann geht's gleich weiter.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
So, willkommen zurück zur Sendung und Podcast der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Heute, Folge 2, geht es um das Handlungsfeld Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Zu Gast im Studio ist Kai Weinmüller und wir beleuchten heute die spannenden Projekte des Ulmer Initiativkreises für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Im ersten Teil ging es um die Balkonphotovoltaik und jetzt kommen wir zu den smarten Hochbeeten. Was genau sind dann smarte Hochbeete?
Die smarten Hochbeete sind, um den Einstieg kurz zu machen, sind Hochbeete, die sich eigentlich autark selber bewässern. Ja, und somit eigentlich für den Nutzer sehr nutzerfreundlich sind, da er sich prinzipiell ganz wenig darum kümmern muss. Ja. Und die Idee ist eigentlich so entstanden, dass wir wiederum auf dem Eselsberg sind, ja, wiederum dichte Bebauung, viele Häuser, wenig eigene Gärten. Ja. Und dementsprechend dachten wir uns, oder kamen aus der Bürgerschaft raus, dieses ganze Thema Natur, Umwelt und Gärtnern wäre auch ein interessantes Thema. Ja. Und wir hatten dann ein bisschen recherchiert und haben dann eben ein spannendes Projekt gefunden von einer Landesgartenschau, wo eben solche smarten Hochbeete zum Einsatz kamen. Und durch Zufall war dieser Macher dieser smarten Hochbeete hier aus der Region auch noch. Ja. Dann haben wir den kontaktiert und haben dann gesagt, gut, wir stellen jetzt mal einige dieser smarten Hochbeete mit diesem Thema Urban Gardening, also Stadtgärtnern, stellen wir mal auf dem Eselsberg auf.
Vielleicht müssen wir eingangs noch erklären, was ein Hochbeet ist. Das wissen vielleicht auch nicht alle Leute, die nicht alle Gärtner sind.
Ja.
Das ist also, ja, so ein Beet, wo einfach ein bisschen höher ist, damit man sich nicht bücken muss, oder?
Genau. Vielleicht mal kurz Hochbeet. Genau. Also der große Vorteil eben beim Hochbeet, ich habe selber auch eins zu Hause jetzt, ja, ist eben, man kann in Stehhöhe gärtnern. Das heißt, man muss sich nicht dauernd bücken. Ja. Dieses Thema Bücken ist beim Gärtnern ja immer so das Unkraut jäten und so auf alle Viere, so als Schwabe. Ne. Also ist ein sehr rückenschonendes Gärtnern auf Arbeitshöhe. Ja. Das heißt, wir haben sehr schöne Hochbeete, die sind ungefähr 2 auf 1 Meter, so ganz grob, ja, also schon relativ groß, ja, die sind sogar Eineckehaus, die sind also an den Seiten mit einer Folie zu, von vorne mit einem Gitter, die haben ein Foliendach, ja, und dieser, dieser Gimmick eben von diesem smarten Hochbeet ist jetzt eben folgendes: Beim einem normalen Hochbeet habe ich halt ein Hochbeet, habe Erde drin und kann eben gärtnern. Ja? Und dieses Hochbeet selber hat unten quasi unter dem Hochbeet sind zwei Wassertanks drin. Und dieses Dach von dem Hochbeet fängt das Regenwasser auf und leitet dieses Regenwasser in die Tanks rein. Somit bin ich schon mal, wenn der Sommer nicht zu trocken ist, bin ich schon mal autark mit dem Punkt Wasser. Ne? Und dann ist das Smarte eben dran, wir haben eine Steuerung. Das Hochbeet hat eine Steuerung, die ist gar nicht so kompliziert. Kann man eben dann später auch selber ein bisschen mitsteuern, mit rein programmieren. Ja, das wollen wir ja, also wir öffnen das ja alles. Und diese Steuerung, die steuert eine Pumpe, eine Bewässerungspumpe und einen Bewässerungssensor. Ja? Und somit läuft es eigentlich folgendermaßen ab, wenn der Bewässerungssensor eben sagt, oben im Hochbeet, die Erde ist zu trocken, ja, geht die Pumpe an, die solarbetrieben ist, natürlich, wir sind ja hier autark und mit erneuerbaren Energien versorgt, ja, wir haben also einen Akku drin und ein Solarmodul, dann bewässert also das Hochbeet sich quasi selber. Ne? Das Schöne dran ist, die Erfahrung haben wahrscheinlich schon viele Gärtner gemacht, man vergisst eben das Wässern nicht. Oder wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, ist immer die Frage, genau, ist immer die Frage, wer macht's, wer schleppt die Gießkanne und wenn es ein heißer Sommer ist, hin oder her. Und wir haben da die Hochbeete sind im Einsatz seit 2 Monaten schon und die Blüh- und Ernteerfolge sind grandios. Also man merkt einfach, wenn das Wasserverhältnis stimmt, ja, und dann eben in so einem kleinen Gewächshaus-Hochbeet drin, ne, also wunderschöne Gurken, wunderschöne Blumen, ja, Salate, wächst alles ganz toll.
Und wo stehen dann die Hochbeete? Weil wenn man jetzt keinen Garten hat, wo kann man die dann hinstellen?
Genau, also wir haben wiederum uns 4 Partner rausgesucht. Also die Hochbeete stehen dann quasi zwischen Mietshäusern oder zwischen Häuserblöcken, ja. Wir haben dann uns die Corona-Situation so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Idee war ja von uns, man bringt auch einfach die Menschen wieder zusammen an so Hochbeeten. Ja, dieses gemeinsame Gärtnern, sich austauschen, ja, ein bisschen düngen, ernten, vielleicht dann ein kleines Fest drumherum machen, konnten wir jetzt halt alles nicht machen. Ja. Wir haben jetzt aber Kümmerer, das heißt, es sind 1 bis 2 Personen, die sich jetzt momentan um dieses Hochbeet quasi kümmern. Ja. Kümmern ist beim smarten Hochbeet gar nicht so viel, man muss vor allem ernten. Der Rest macht es ja eigentlich selber, das ist der Vorteil dran. Ja. Also die stehen jetzt auch auf dem Eselsberg und man hat eben Einblick in Steuerung, in Digitalisierung, ja, man kann sich mal die Daten holen und also ist eine super Sache. Und was noch so eine kleine Idee von uns war, wir haben uns 4 unterschiedliche Locations rausgesucht, auch von den Bewohnern her, also auch von den Menschen, die sich darum kümmern. Ja. Wir haben ein Hochbeet, das wird betreut von den Senioren. Ja. Wir haben ein Hochbeet, das wird betreut von einer jungen Familie. Ja. Dann haben wir ein Hochbeet in der Quartierszentrale von der Stadt Ulm. Ja. Da haben wir ehrenamtliche Mitarbeiter. Ne. Und wir haben eins stehen im Quartiersgarten Eselsberg. Das wird betreut vom Jugendhaus und wenn es dann soweit kommt, von der Schule, die eine Garten-AG dort stattfinden lässt. Ja, und das war für uns wiederum so wichtig, die jungen Menschen, wir haben es vorher auch gehabt, die jungen Menschen irgendwie ranzubringen. Das war eben dann die Idee, dass wir über diese Digitalisierung ja auch die in Richtung Natur wieder bringen. Das Ganze kann man da eigentlich schön zusammenbringen.
Und jetzt hast du vorhin noch gesagt, man kann sich die Daten holen. Das ist natürlich nur für Datenfreaks wieder interessant. Oder sind da auch irgendwelche Auswertungen, die dann für andere Leute wieder interessant sind?
Ja, diese Daten, die man sich holen kann, das Interessante, das sind keine Daten, die man nicht versteht. Ja, wir haben da so smarte Boxen drin, die wiederum mit diesem LoRaWAN-Funksystem, das es ja in Ulm kostenlos gibt, ja, funken die Daten. Der Vorteil von diesem LoRaWAN ist halt, man braucht ganz wenig Energie. Also das heißt, man braucht keine Steckdose. Und deswegen ist LoRaWAN eigentlich super geschickt. Ja, das heißt, gerade wenn die Hochbeete irgendwo stehen, wo ich dann keine Stromkabel habe. Ja. Und diese, wir haben da also Luftqualitätsmessboxen drin in diesen Hochbeeten. Und die funken Luftqualitätsdaten und Hochbeetdaten wiederum an eine Plattform. Und die Plattform kann man im Netz bei uns auch mal nachgucken. Das ist die Sensibox-Plattform. Und da kann ich auch als Benutzer des Hochbeets kann ich immer gucken, wie sieht es momentan in meinem Hochbeet aus. Ja? Also wie ist der Stand in meinem Wassertank? Wie ist die Batteriespannung von meiner Batterie? Ja? Wie warm ist es? Wie hoch ist der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit? Ja? Das kann ich, was das Hochbeet gerade macht, kann ich mir über eine öffentliche Plattform anschauen. Das ist das Schöne dran.
Okay, und das, ist es dann auch so, dass das Hochbeet schreit, wenn es gewartet werden muss?
Das Hochbeet wurde schreiend.
Also wenn jetzt der Wassertank, wenn es jetzt wie jetzt hier, es wird zu wenig regnen und der Wassertank ist leer, dann muss ja sich wirklich auch jemand mal drum kümmern, dann wird es vielleicht nicht mehr so ganz autark.
Momentan quasi so eine SOS-Funktion, dass ich eine Nachricht kriege, gibt es nicht, ich muss gucken.
Ja? Das wäre ja noch eine neue Idee.
Das wäre eine neue Idee, das wäre nur das Ganze noch automatisierter, genau. Ja. Momentan muss man sich einfach regelmäßig dann die Werte anschauen, ja, und einfach gucken, ist die Batteriespannung da, ist Wasser da und er vor Ort auch natürlich gucken.
Genau. Und die Programmierung, über die du vorher gesprochen hast, die hängt ja natürlich ab dann auch von dem, was man da drin pflanzt, wie nass der Boden sein muss. Gibt es denn da schon andere, mit denen man sich da vernetzt und die einem da was sagen können, oder wird da jetzt gerade so ein bisschen geforscht?
Also wir sind nur in dem Stadium momentan, wir orientieren uns an der Pflanze, die am schnellsten austrocknet. Ja, also es gibt einen Sensor, man könnte mehrere Sensoren einbauen. Ja. Man könnte theoretisch auch noch sagen, ich bewässere eine Pflanze mehr, die andere weniger mit irgendwelchen Tropfschläuchen, oder man staut das Wasser von unten auf. Da gibt es verschiedene Techniken. Wir tauschen uns, was wir momentan machen, wir haben nur Expertenwissen dabei von der Staatlichen Hochschule für Gartenbau aus Stuttgart, haben einen ganz netten Ansprechpartner gefunden, der ab und zu nach Ulm kommt und mit unseren Kümmerern dann quasi so kleine Informationsgespräche führt zum Thema Düngung und vielleicht auch Wasser, was braucht mehr, was braucht weniger und was pflanzt sich zu welcher Jahreszeit ein. Das machen wir noch, ja.
Das ist aber auch sehr spannend für die Leute, die dann da mitmachen, dann so einen Input machen. Das läuft jetzt aber nur während dem Projekt und nachher nicht mehr.
Das läuft während des Projektes. Die Hochbeete bleiben stehen. Ja, wir warten jetzt quasi nach der Phase, wo wir die aufgebaut haben, wo wir die einführen, mit den Kümmerern jetzt die Gespräche geführt haben, werden wir sukzessive gucken. Unser Projekt läuft dann noch bis Herbst nächstes Jahr. Bis dahin sind wir auch noch begleitend dann dabei, stehen für Fragen zur Verfügung, machen auch viele Veranstaltungen oben. Aber das Ziel ist ja natürlich, dass wir später das Hochbeet in Hände von entweder Wohnungsbaugesellschaften oder Mietern oder Kümmerern geben, die das dann selbstständig weiterhin machen, die sie dann so gut auskennen, dass sie hinterher vielleicht mit anderer Unterstützung aus der Nachbarschaft dann diese Hochbeete selber weiter betreiben können.
Ja, auf jeden Fall auch wieder ein total spannendes Projekt. Und wir machen jetzt auch wieder einen spannenden Musikbreak und dann geht's gleich weiter mit dem nächsten spannenden Projekt. 25 Jahre Free FM. Die digitale Agenda der Stadt Ulm und der Podcast der digitalen Agenda hört ihr jetzt auf Radio Free FM. Es geht heute in der zweiten Folge des Podcasts der digitalen Agenda um das Thema Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Und zu Gast im Studio ist Kai Weinmüller vom Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Wir haben uns in den ersten beiden Takes über die Balkonphotovoltaik und smarte Hochbeete unterhalten. Schon super Schlagworte. Und jetzt kommt ein noch besseres Schlagwort, nämlich die essbare Stadt. Was hat die essbare Stadt mit der digitalen Agenda zu tun? Und warum kann man überhaupt eine Stadt essen?
Wiederum eine sehr gute Frage. Genau, wir machen die Stadt Ulm essbar. Genau. Der Hintergrund dieses Projektes war, wir sind mal drauf gestoßen, dass es ja in Ulm auch sehr viele öffentliche Bäume und Obstbäume gibt. Ja, und dann war bei uns so ein bisschen recherchiert und dann kamen wir auf eine Initiative, die nennt sich auch sehr prägnant Mundraub. Ja, gibt es eine Internetseite, die heißt also Mundraub. Und dieses Mundraub quasi hat sich zum Ziel gesetzt, dass man doch essbare Bäume, essbare Sträucher, also die Früchte von diesen Sträuchern und Bäumen eben, die es öffentlich zum Beispiel gibt oder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden, doch nicht einfach fallen gelassen worden bzw. nicht genutzt worden, sondern dass man diese nützt zum selber Essen oder indem man mit diesem Obst halt irgendwas anstellt. Ja. Und die Erfahrung war halt, dass bei vielen Bäumen, die vielleicht öffentlich zugänglich sind, das Wissen gar nicht da ist, dass die öffentlich zugänglich sind und das Obst damit quasi nicht genutzt wird. Ja. Und dann gibt es jetzt eben Regionalinitiativen, eben diese essbaren Städte. Ja. Und dieser Link zur Digitalität ist folgender. Es gibt eben eine tolle Internetseite, wo diese Bäume kartiert sind bzw. kartiert werden können. Ja. Jetzt gab es in Ulm schon von einigen privaten Nutzern, die haben sich schon selber auf den Weg gemacht und einige Bäume, also wir sprechen da von Birnen, Apfelbäumen, Zwetschgenbäumen, ja, vielleicht nur von irgendwelchen Zierquitten, Zierbirnen, alles, was man so irgendwie essen kann, kochen kann, eine Marmelade draus machen kann. Ja, davon gibt es eben sehr, sehr viele. Einige Bäume waren schon kartiert und wir haben festgestellt, dass die Stadt Ulm selber auf öffentlichen Grundstücken eine ganz große Zahl von solchen Obstbäumen, nenne ich es jetzt mal, hat. Ja? Also sind wir mal zur Stadt Ulm, die mittlerweile auch digital ganz gut aufgestellt ist, ins Grünflächenamt und haben mal gefragt, gibt es eigentlich eine Übersicht über diese Bäume? Und es gibt eine ganz tolle Übersicht mit diesen Bäumen, ja. Und die wurde uns zur Verfügung gestellt und es waren über 1000 Bäume in ganz Ulm. Ja, und da sind dann nicht mal alle dabei, weil zum Beispiel größere Streuobstwiesen eben als Gebiet nicht einzeln kartiert sind. Also man hat da noch Potenzial für mehr. Und diese über 1000 Bäume haben wir jetzt quasi im Rahmen des Projektes in diese Mundraub-Datenbank Essbare Stadt Ulm eingespielt. Ja, das heißt, wenn man jetzt auf diese Internetseite geht, der Essbaren Stadt Ulm, dann sehe ich beispielsweise auf dem Eselsberg, aber in dem Fall auch in ganz Ulm, ja, wo sind denn Obstbäume, die ich ernten kann? Ja, also wo ich eigentlich einen legalen Mundraub machen kann, ja, ohne dass mir jemand da aufs Dach steigt. Ja. Und ich kann auch sehen, was es für eine Art ist, für eine Art von Frucht. Ja. Ich könnte, das ist dann hinterlegt, auch zum Teil mit Rezepten gleich, was ich mit einer Birne machen kann und so. Also es ist eine sehr witzige Seite mit sehr vielen tollen Hintergrundinfos, auch über die Bäume. Ja. Und das soll halt ein bisschen für uns auch den Wert dieser Bäume in der Stadt auch darstellen. Ja? Dass das auch ein Baum irgendwo mal auch erwähnt und kartiert ist. Ja? Weil wir sehen das schon natürlich in der Stadt, ist ein Baum oftmals nur im Weg, aber eigentlich ganz wichtig, ja? Für eine Beschattung, für Temperatur, für das Thema Obst, für in Insekten auch. Ne? Also ist das auch aus unserer Sicht ein bisschen so Bestandserhalt von solchen Bäumen, wenn die mal irgendwo öffentlich auftauchen.
Und wenn da jetzt so der Ran entsteht auf die Bäume, die da kartiert sind, dann sind sie ziemlich schnell abgeerntet oder passiert es nicht? Also müsste man ja schon Erfahrung haben von dem Projekt Mundraub, oder?
Es gibt Erfahrungen, allerdings nur positive. Also ich habe noch nichts Negatives gehört. Es gibt wirklich viele, viele Bäume. Ja? Und das Obst wird sehr unterschiedlich reif. Ja, man muss auch wirklich hin, man muss es dann glauben oder brocken irgendwie, ja, und vielleicht auch eine Leiter mitnehmen, natürlich alles auf eigene Gefahr, ja, wir stellen es zur Verfügung, aber dann bitte vorsichtig ernten, nicht da rumkraxeln im Baum, sondern echt gucken, dass man an die Früchte vernünftig hinkommt, ja.
Ja, das ist auch so was, was ich mir schon öfters gedacht habe, dass solche Dinge bei uns gar nicht mehr wertgeschätzt werden. Die Sachen fallen dann auf den Boden und keiner erntet es. Gilt es dann jetzt eigentlich nur für öffentliche Bäume oder können da auch Privatleute, die ihre Obstplantagen nicht mehr benutzen? Ich weiß nicht, ich habe einen Kirschbaum gesehen, an dem ich immer vorbeigefahren bin und mit meinen kurzen Armen bin ich da nicht hochgekommen. Dachte mir immer, ich müsste mal eine Leiter mitbringen. Und der ist mittlerweile, also der war total voll und der ist total, der liegt jetzt alles auf dem Boden. Können dann auch Privatleute ihre Bäume dort reinmelden?
Das können die auch, klar. Wichtig wäre es halt da vielleicht, dass der Eigentümer ein bisschen reinschreibt, wenn es in einem abgeschlossenen Grundstück zum Beispiel ist. Ne? dass er halt vielleicht auch reinschreibt, wie man da rankommt. Also ist durchaus möglich, einen eigenen Poster zu setzen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kirschbaum hätte in einem Schrebergarten, wo eigentlich zu ist, dann könnte ich auch zum Beispiel sagen, ich mache einen aktuellen Post rein. Übrigens, mein Kirschbaum, die Kirschen sind reif in den nächsten 14 Tagen. Wer will, kann um dir in die Zeit kommen und ernten. Ist durchaus möglich. Ist auch so eine Intention von uns, weil man hat jetzt eben gesehen, auch viele ältere Leute haben Bäume, die sie in dem Fall gar nicht mehr richtig auch beernten. Und vieles Obst fällt dann runter. Ja. So der Schwabe sagt ja immer, der Baum, der bringt mich um. Ja. Weil viel zu viel Obst auf dem Baum drauf ist. Ja. Also wäre es vielleicht, wenn er einen schönen Baum hat, der schönes Obst hat, sicherlich eine tolle Geste, wenn er sagt, ich verschenke das. Ne.
Und so würde das dann die Leute auch wieder zusammenbringen.
Genau.
Aber man sollte vielleicht schauen, dass man nicht irgendwelche Bäume einträgt, von denen man nicht sicher ist, dass die nicht öffentlich sind oder dass die, da, von denen man nicht weiß, wem sie gehören.
Das sollte man nicht machen. Nee. Also im Zweifelsfall kann man, also weil es sind von der Stadt Ulm, wir haben es mitbekommen, dass einige Bäume eben durch dieses digitale Raster aus irgendeinem Grund durchgefallen sind. Ja, das heißt, es sind vielleicht, wenn sie, weil sie auch zu eng zusammenstehen oder sowas irgendwie, ja, dann konnten die nicht richtig kartiert werden, durchaus eintragen, im Zweifelsfall bei der Stadt einfach nachfragen.
Und nochmal, wie ist denn die Erfassung zustande gekommen? Du hast vorher einfach bloß gesagt, ja, das haben wir eingespielt. Gab es denn da von der Stadt schon digitale Daten oder musste man das alles erst digitalisieren?
Die Stadt hatte sehr gute digitale Daten. Die Stadt hat ein, wenn ich es richtig sage, ein Baumkataster, ja, wo alle Bäume der Stadt Ulm kartiert sind.
Also mit nicht Koordinaten, nur
die, richtig. Mit Koordinaten, mit, also die machen regelmäßige Begehungen und stellen dann eben alle Daten zu den Bäumen. Also da ist auch dabei der Stammdurchmesser, die Baumhöhe, der Kronendurchmesser, der Gesamtzustand des Baumes, ja. Ich denke, da geht es in erster Linie auch so um das Thema so öffentliche Sicherheit, ne, dass man eben sagt, zum Beispiel, den Baum müsste man fällen, leider, oder vielleicht einen bestimmten Ast wegsägen, der über einen Fahrradweg zum Beispiel geht. Ne. Also sehr, sehr gute Daten mit GPS-Daten, ist alles da.
Und wie habt ihr das dann eingespielt? Das heißt, ihr musstet die Daten aus dem Kataster erst mal umformatieren, damit sie dann in die Datenbank von dem Mundraub reingingen?
Ja, das war relativ einfach. Wir haben die eigentlich rausgezogen, ganz banal in Form von einer Excel-Liste. Ja, also das waren maschinenlesbare Daten dann. Ja. Und Mundraub ist auch, hat auch eine Vereinsstruktur. Also ist auch so ein bisschen gewachsen. Aber im Programmieren halt sehr fit und die haben das quasi dann im Auftrag für uns eingespielt.
Okay, das ist ja aber auch toll, dass dann da solche Zusammenarbeiten entstehen. Ja, da haben wir wieder was Neues gelernt, die essbare Stadt, ein Projekt der digitalen Agenda, unglaublich. Ich finde ja immer, dass das Wort digitale Agenda so ein bisschen dröge klingt, aber wenn das dann so plastisch gemacht wird wie essbare Stadt, dann wird es natürlich total spannend. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Musikbreak und dann kommen wir zu den nächsten beiden Projekten. Bis gleich.
Free FM. Auf 102,6. For you to fly.
Willkommen zurück im Podcast und in der Sendung der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Heute zu Gast im Studio Kai Weinmüller. Es geht um das Handlungsfeld Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Und es geht um die Projekte, die der Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zusammen mit der digitalen Agenda der Stadt Ulm durchführt. Wir haben gehört, was Balkonphotovoltaik bedeutet, smarte Hochbeete und die essbare Stadt. Und jetzt gibt es noch ein Projekt, das nennt sich Klimasensoren. Was hat es mit den Klimasensoren auf sich?
Ja, da steckt dahinter, dass wir natürlich jetzt in Zeiten reinlaufen, wo wir immer sehen, es gibt viel heißere Sommer, viel mehr Trockenheit, ja. Wir haben ja immer bei der Zukunftskommune Projektgebiet Eselsberg jetzt in dem Fall. Das heißt, wir haben sehr viel umbauten Raum, sehr viel bebaute Flächen, sehr viel Hitzespeicher auch. Ja. sehr viel Verkehr. Jetzt haben wir die Straßenbahn, wir haben trotzdem nur Autos, ja, wir haben sehr viele Menschen, die hin und her fahren. Das heißt, für uns durchaus ein interessanter Hintergrund, um mal die Frage zu stellen, wie unterschiedlich sind denn Klima- und Luftdaten denn in so einem Gebiet, Eselsberg, ja, gibt es da Unterschiede? Ja? Kam auch so ein bisschen aus den Bürgern raus, die gesagt haben, ja Mensch, und die Abgase und jetzt kommt die Straßenbahn und dann ist der Berg immer noch, ja, also und was von der Verkehrsmittel nehme ich denn irgendwie am liebsten sowas. Ja. Also kamen so verschiedene, bisschen diffuse Fragestellungen raus und haben mir gesagt, Mensch, auf dem Eselsberg gibt es nämlich auch tolle Schrebergärten. Es gibt auch einen Grüngürtel, ein Neubaugebiet, kleine Nebenstraßen, große Straßen. Jetzt machen wir doch mal Folgendes, um mal ein bisschen mehr wirklich belastbare Daten zu bekommen, ja, dass wir eine Aussage treffen können. Wir schreiben mal ein Projekt aus mit Sensoren, die diese Daten mal für uns erfassen.
Okay, und dann werden die Daten erfasst und man kann dann nachher daraus gewinnen, welche Empfehlungen man den Bürger gibt, ob sie besser die Straßenbahn benutzen oder mit dem Fahrrad fahren.
Das wäre eine tolle Aussage, eine davon, genau, im Endeffekt. Also was wir vielleicht machen, wir messen eben so gängige Werte, wie zum Beispiel auch eine Feinstaub, ja, was immer, auch Stickoxide, die Ozonbelastung auch zum Beispiel, was auch speziell für ältere Menschen, wenn es dann im Sommer richtig heiß wird, ne, auch so eine Aussage ist, ja. Wir visualisieren diese Daten dann wiederum auf einer Internetplattform, wo man einfach mal gucken kann, zu welchen Tageszeiten welcher Wert an welcher Stelle dann besonders hoch ist, ja. Ist für uns auch oder für die Stadt Ulm, denke ich, auch ein sehr gutes Tool, um eventuelle Entscheidungen zu treffen, wenn es um Neubauten, Umbauten, Verkehrsplanung geht. Ja, dass man einfach sagt, wir haben jetzt hier verschiedene Spots. Ne? Auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, wie wertvoll ist denn uns als Gesellschaft denn ein Baum oder mehrere Bäume oder ein Grüngürtel, ja, der vielleicht verschattet, der vielleicht die Abgase mehr aufnimmt, ja, der vielleicht so ein bisschen so ein Bio-Hotspot in so einem großen bebauten Eselsberg ist. Ja. Das ist durchaus schon so eine Idee, dass man mal guckt, sind die Unterschiede groß, merkt man was davon, ist es angenehmer dort zu sein, weil es einfach kühler ist, ja, dass man einfach auch später vielleicht auch sagt, man begrünt beispielsweise mehr, wenn die Sommer heißer werden, ja, oder man verschattet mehr in irgendeiner Form, ne. Oder eins der Projekte aus einem anderen Handlungsfeld bei der Zukunftskommune ist das Thema Mobilität, wo es dann ganz klar darum geht, E-Mobilität in jeglicher Form auch mal zur Verfügung zu stellen, zur Erprobung, also sowohl Fahrräder als auch Autos, Lastenräder, ne, um eben das Thema einer verkehrsbedingten Emission aus so einem Wohnraum, was der Eselsberg ist, rauszubekommen. Ja.
Und wie viele Sensoren werden dann da jetzt verteilt?
Wir hatten am Anfang, wollten wir zwischen 7 und 10. Momentan sind wir aus Kostengründen, ja, wir müssen gut haushalten. Momentan haben wir, wie es aussieht, 5 Sensoren, ja. Wobei, das haut ganz gut hin. Wir wollen die Sensoren eben, wie vorher schon gesagt, an sehr unterschiedlichen Spots auf dem Eselsberg anbringen. Also wirklich mal, wie gesagt, in ein Wohngebiet rein, eine Straßenkreuzung, in den Kleingarten, ja, könnte man auch nur auch verändern später mal und da einfach mal über einen gewissen Zeitraum mal Daten messen. Das, was wir vorhin nur angesprochen hatten, das wäre dann so ein Add-on drauf natürlich, dass ich dann als Bürger oder als Nutzer dann dieser Werte natürlich später vielleicht so eine kleine Prognose oder Visualisierung hätte, was ist denn heute für mich der beste Weg von A nach B? Ja, sowas haben wir schon gesehen in anderen Städten. Wenn die Projekte ein bisschen größer werden, auch von den Kosten her, ist durchaus so eine Visualisierung möglich zu sagen, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad von A nach B, ne? Und ich hätte zum Beispiel 2, 3 Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel sehe, okay, auf meinem Weg A ist die Schadstoffbelastung heute, weil der Verkehr ganz stark ist, besonders hoch. Also nehme ich als Fahrradfahrer den Weg B. Sowas stände dann in der Zukunft noch drin. Aber ich sage mal, wir fangen jetzt mal an, Daten zu erheben, die zu diskutieren, auszuwerten, zu hinterfragen und dann dementsprechend die Rückschlüsse daraus zu ziehen.
Ja, das hört sich auch spannend an. Vor allem, wenn man dann wirklich zu so Sachen kommt, wie dass man wirklich konkrete Empfehlungen geben kann. Wir hatten noch ein anderes Projekt angesprochen, nämlich die, das hatte ich am Anfang nicht gesagt. Du hast gesagt, da gibt es noch mal eins, nämlich die Häckselplatzstände. Also die Füllungsstände der Häckselplätze.
Genau. Da war der Hintergrund, wir haben ja auch das Thema Entsorgung mit in unserem Handlungsfeld drin. Ja. Jetzt sind natürlich, wollen wir uns nicht unbedingt anschauen, die Entsorgung, also das, was der normale Bürger an Müll hat, ne, sondern das Thema Digitalisierung und Entsorgung. Unser Partner ist die EBU. Ne. Wir sind auf einem Häckselplatz im Ruhetal und haben ausprobiert, wie wir die Füllstände von so öffentlichen Häckselplätzen oder Wertstoffplätzen messen können. Ja. Das zu visualisieren, man hat es in der Corona-Zeit beispielsweise ganz stark gesehen, diese Staus, die es vor den Wertstoffhöfen gab. Es kam ja auch im Radio noch oder so, dass es Wartezeiten von 1,5 bis 2 Stunden gab. Ja. Da war die Idee von uns, wir bringen mal Sensoren an, die mit so einem Ampelsystem, wir haben dann auch eine eigene Webseite dafür gemacht, wo es eine Ampel gibt. In dem Fall beim Häckselplatz, der Häckselplatz ist halb voll, ist dreiviertel voll, ist ganz voll, wird gerade geleert. Ja, das ist, also wir spielen da auch rum und gucken, was macht Sinn in der Aussage und gucken dann, ob man diese Technik eben in andere Entsorgungsbereiche, also Glasentsorgung, Papierentsorgung, einfach Containerstände messen kann. Auch den Bürger mitteilen kann, zum Beispiel der Behälter ist gerade voll, komm bitte morgen. Ja, ne? Oder auch natürlich Tourenoptimierung. Das ist auch eine Logistik, eine Emissionsfrage, dass man einfach vielleicht dann später auch mal, wenn man das Thema weiterspinnt, sagen kann, wir wissen jetzt, der Behälter übrigens, der ist bloß halb voll, bisher haben wir eine normale Tour gefahren, wir holen immer ab und so vielleicht eine bedarfsgerechte Abholung dann zu organisieren. Das steckt da alles in diesem Thema drin. Das probieren wir eben gerade da vor Ort aus und sind in den Kinderschuhen, ja, aber wir warten dann beim nächsten Öffnungskorridor, der ist jetzt dann im Herbst, also der Häckselplatz ist immer 3-mal im Jahr offen, warten wir die Bürger auch mal vor Ort dann befragen, wie die das finden, nutzen die das, schauen die drauf. Also wir machen durchaus auch sehr viel Evaluation und hinterfragen dann unsere
Ideen. Aber jetzt muss ich mal wieder technisch fragen, wie stellt man den Füllstand von dem Häckselplatz fest? Wie misst man das technisch?
Man muss sich so vorstellen, so ein Häckselplatz ist ja eigentlich ein großer leerer Platz mit dem Zaun außenrum, ja. Wo ich beispielsweise jetzt im Ruhetal reinfahre, auf der rechten Seite ist dann so eine Teerfläche, wo ich dann mein Häckselgut reinwerfe. Und ich fange eigentlich normalerweise immer von einer Richtung an, beziehungsweise die EBU schiebt es immer ein bisschen zusammen. Und jetzt messe ich zum einen mal den Abstand vom Zaun zur Fahrfläche, ist der voll, und ich messe natürlich die gesamte Länge. Ja, und wir haben Ultraschall-Sensoren, die quasi die leere Fläche zwischen dem Zaun und dem bestehenden Häckselgut messen. Und umso kürzer dieser Platz wird, umso voller ist der Platz.
Ja. Also das heißt, da gibt es einen Sensor und der guckt dann, wie weit der Crater von der EBU fahren kann, bis er alles zusammendrückt hat.
Beispielsweise, oder? Genau. Oder beispielsweise, wir haben einen zweiten Sensor, der zeigt an, ob zum Beispiel im Fahrtweg, wenn ich reinfahre, ob da Häckselgut liegt oder ob da einer was hingeschmissen hat und die Zufahrt dann verstopft ist. Ja, also wir messen einfach, ist der Platz frei, habe ich noch Platz zum Reinwerfen, ja, um dementsprechend eben dann außerhalb zu sagen, nö, da komme ich heute nicht, da komme ich einfach nächste Woche. Oder ich gehe in einen anderen Häckselplatz.
Und wie kommt man auf solche Ideen? Also wer ist da dabei? Gibt es denn irgendwelche Leute von der Automobilindustrie und sagen, ja, Ultraschallsensoren gibt es auch beim Stoßfänger? Oder guckt ihr da im Internet? Wie kommt ihr da an solche Sensoren? Wie läuft das ab?
Das ist auf jeden Fall Internetrecherche. Wir haben auch Technikpartner aus Ulm, die dort quasi mitmachen. Ja. Die bauen wir damit ein. Und prinzipiell sind wir aber oft in einem Stadium momentan, wo wir eigentlich wirkliche Pilotvorhaben machen. Ja, also es gibt beispielsweise die Geschichte Häckselplatz. Da hatten wir die Idee, mit dem Sensor könnten wir es machen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, also es ist jetzt keine Lösung, also wir haben keine Lösungen von der Stange.
Okay, das sind ein Haufen Tüftler am Werk, die einfach Lust haben, was auszuprobieren und dann haben die solche Ideen.
Genau.
Ja, super, super spannend, Kai. Ich glaube, euch gehen da wahrscheinlich die Ideen nicht aus. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir machen noch einen Musiktake und dann kommen wir am Schluss noch zu den Ausblicken, was aktuell läuft. Heute ging es um das Handlungsfeld Umwelt, Energie, Ver- und Entsorgung. Zu Gast im Studio war Kai Weinmüller vom Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Und wir haben natürlich jetzt noch einen kleinen Ausblick, wie das mit den Projekten, von denen wir gerade gehört haben, mit der Balkonphotovoltaik, den smarten Hochbeeten, der essbaren Stadt, den Klimasensoren und dem Füllstandsmesser an den Häckselplätzen weitergeht und was ihr da noch so vorhabt.
Ja, es steht jetzt ja nach der Sommerpause, haben wir noch einen großen Block, den nennen wir mal Zukunftskommune vor Ort. Ja, wir sind also wieder aktiv vor Ort, auch wenn Corona da noch irgendwie mitspielt. Ja, wir haben uns Folgendes überlegt, wir wollen ja unsere Pilotvorhaben jetzt auch der Öffentlichkeit vorstellen. Wir haben also drei sogenannte Stadtquartiersspaziergänge geplant. Einer ist am 26.09. 15 Uhr, einer am 1.10. um 16.30 Uhr und einer am 10.10. um 15 Uhr. Treffpunkt immer Quartierzentrale am Stifterweg auf dem Eselsberg. Ja, dort machen wir immer so 1 bis 2 Stunden einen Rundgang und erzählen was zum Thema Balkonphotovoltaik, smarte Hochbeete und essbare Stadt und beantworten natürlich auch gerne Ihre Fragen, die Sie in dem Zusammenhang haben. Und dann gibt es noch als nächsten großen Punkt in der Lukaskirche am 24.10. die neue Bürgerwerkstatt am Eselsberg, wo dann eine öffentliche Veranstaltung ist, wo wir gerne auch Sie einladen, mitzumachen, mitzudiskutieren und neue Ideen mit einzubringen.
Das heißt, wer jetzt also richtig Lust gekriegt hat, sich mit Photovoltaik und smarten Hochbeeten zu beschäftigen, der kann auf jeden Fall dahin gehen. Wenn ihr jetzt das hier nicht alles mitgeschrieben habt, wann die Veranstaltungen sind, gerne auf der Webseite der digitalen Agenda oder von Radio 4FM nachschauen. Da bekommt ihr die Infos auch nochmal zum Nachlesen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß und viel Erfolg weiterhin bei den tollen Projekten. Dir, Kai Weinmüller, und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sage auch vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn wir weitere Mitmacher damit animiert haben, sich bei uns zu melden. Free.